Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Richter und ich begrüße Sie zu einer Sendung der Extreme. Wir klären heute viele wichtige Fragen. Zum Beispiel, wer macht eigentlich die besseren Podcasts? Profis oder Amateure? Und wir fragen, machen Computerspiele und andere Smartphone-Sachen süchtig und sind der Untergang des Abendlandes oder sind die Leute, die genau das behaupten, verblendete Apokalyptiker, die die digitale Welt nicht begreifen und deswegen davor Angst haben? Und sind Leaks eigentlich die einzige Quelle ernstzunehmender Wahrheit, die uns erretten kann? Oder ein vergifteter Apfel der Erkenntnis, der uns in den Untergang treibt? Und was ist eigentlich ein Koffefe oder Koffifi? All das klären wir heute hier. Aber zuerst Musik, die kommt vom Irländer Bobby Lee. Der reist gerne durch die Welt, um mit anderen Menschen zu musizieren und hat sich zum Beispiel aus der Hauptstadt, der jordanischen Hauptstadt Amman, seinen Namen mitgebracht. Er nennt sich Amman und fordert uns in seinem Song Witness auf, der Welt mit offenen Augen zu begegnen. Wie passend für unsere heutige Sendung. Herzlich willkommen.
Topic.
Das Leak oder Leaken, das steht noch nicht im Duden, aber es gehört schon zu unserem, ja man könnte fast sagen, alltäglichen Wortschatz, zumindest in den Medien. Im Wiktionary, dem Online-Wörterbuch, steht es aber immerhin schon. Vertrauliche, als geheim eingestufte, politisch brisante Informationen, zumeist mit Hilfe einer Enthüllungsplattform im Internet der Öffentlichkeit widerrechtlich zugänglich machen. So wird es da definiert. Und genau das passiert seit 10 Jahren und genauso lange wird auch darüber gestritten. Haben die verschiedenen Leaks, zum Beispiel von Chelsea Manning, oder Edward Snowden und vielen anderen ein goldenes Zeitalter der Transparenz eingeläutet? Oder sind solche Leaks vielleicht doch eher so eine Art Werkzeug des Bösens, weil sie Regierungsarbeit verhindern, Menschen in Gefahr bringen können und manchmal gar nicht die ganze Wahrheit an den Tag bringen, sondern nur einen bestimmten Teil, der vielleicht dazu geeignet ist, einen ganz bestimmten politischen Gegner zu diskreditieren. Und es ist eigentlich egal, wie man dazu stand. Eine Sache war bis jetzt immer klar. Diese Leaks hatten zumindest den Ruf, geheime und verborgene zwar, aber halt dennoch wahrhaftige Informationen zu enthalten und halt an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber das ändert sich gerade scheinbar mit Berichten über sogenannte vergiftete Leaks, Tainted Leaks, die geschickt platzierte Fehlinformationen in dem ganzen anderen enthalten. Konstantin Hühn hat die Einzelheiten.
In Frankreich ist der sozialliberale Präsidentschaftskandidat Macron Ziel eines Hackerangriffs geworden.
So hieß es im Mai in der Tagesschau über die jüngste Enthüllungsaktion. Statt Whistleblowern beschaffen immer öfter anonyme Hackergruppen die veröffentlichten Informationen. Sie erscheinen auf Seiten wie 4chan, den zwielichtigen Hinterhöfen des Internets. Und ihre Wahrhaftigkeit ist fraglich geworden.
Macrons Wahlkampfteam erklärte, Teile davon seien gefälscht. Diesen Verdacht äußerte auch die Wahlkommission.
Es mehren sich die Anzeichen für staatliche Verwicklungen und für einen gezielten Einsatz zur Rufschädigung und Desinformation. Leaking im Dienst der Propaganda. Welche Ausmaße diese Form des Leakens angenommen hat, zeigt nun eine Studie des Citizen Lab der Universität Toronto.
Diese Studie beschreibt eine ausgedehnte Hacking- und Desinformationskampagne mit Verbindungen nach Russland. Sie gibt Hinweise darauf, wie Dokumente eines bekannten Journalisten und Russlandkritikers manipuliert und dann geleakt wurden, um bestimmte Propagandaziele zu erreichen.
Die Forscher haben eine globale Hacking-Kampagne ausfindig gemacht. Betroffen sind über 200 Ziele aus 39 Ländern, darunter viele Politiker und Journalisten. Die Spuren der Angriffe sollen zu einer Gruppe russischer Hacker zeigen, die auch für den Angriff auf Macron verantwortlich sein könnte. Gegenüber früheren Angriffen erkennt die Studie einen Taktikwechsel. Statt einfach belastende Tatsachen zu veröffentlichen, setzen die Hacker nun verstärkt auf die Vermischung mit falschen Informationen.
Wir nennen diese Technik Tainted Leaks, beschmutzte Enthüllungen. Die Studie illustriert, wie das Abfischen von Passwörtern und Tainted Leaks zusammen benutzt werden, um allgemeines Misstrauen und Desinformation zu säen.
Eine mögliche Gegenstrategie hat Macrons Wahlkampfteam angewandt. Weil sie mit Hackerangriffen rechneten, integrierten sie selbst einige gefälschte Dokumente, um die Hacker zu verwirren und einen potenziellen Leak zu delegitimieren. Eine Meta-Fälschung quasi. Der Wahrheitsgehalt geleakter Informationen wird damit nicht gerade vertrauenswürdiger. Zweifel am Heilsversprechen reiner Wahrheit, das mit dem Leaken einst verbunden war, sind aber noch aus einem anderen Grund angebracht.
The fact that a medium is not something neutral. It does something to people. It takes hold of them, it roughs them up.
The medium is the message. Das lehrte schon der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan. Die Akteure, die das Leaken ermöglichen, sind nie bloße Vermittler. Durch ihre Entscheidungen darüber, welchen Quellen sie trauen, welche Dokumente sie veröffentlichen und welche nicht und zu welchem Zeitpunkt das geschieht, nehmen sie Einfluss auf die Botschaften, die in der Welt landen. Diesem Einwand können sich auch die wohlmeinendsten Leaker nicht entziehen.
Und was das für die journalistische Arbeit mit Leaks bedeutet, das wollen wir gleich hier genau erklären mit Frederik Obermeier, der unter anderem die Panama Papers mit aufbereitet hat. Vorher gibt's Musik, genauer gesagt Barock-Pop, so nennt zumindest Clam seine Musik. Ein Beispiel dafür ist dieser Song hier, Lunar Love.
Oh,
Luna Love von Clam hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns gerade mit sogenannten vergifteten Leaks beschäftigen. Also eigentlich sollen Leaks ja verborgene Wahrheiten ans Tageslicht bringen, aber das kann man eben auch missbrauchen, indem man nur gezielte, für eine Partei hilfreiche Informationen leakt oder aber in dieser großen Menge von Daten, die Leaks ja oft enthalten, gezielt einzelne falsche Informationen versteckt. Und dann spricht man von sogenannten Tainted Leaks, also vergifteten Leaks. Man könnte auch sagen, naja, das wäre vielleicht am Anfang dieser ganzen Leak-Debatte ein Problem gewesen, aber mittlerweile ist der gängige Weg ja, dass solche Daten an Journalisten und Redaktionen oder ganze Arbeitsgruppen gehen und dort aufgearbeitet und erst dann der Öffentlichkeit präsentiert werden. Aber so einfach ist es nicht. Am Beispiel der Panama Papers kann man sehen, wie diese Arbeitskette geht. In dem Leak ging es darum, wie Firmen und Menschen Geld in Steueroasen verschwinden lassen, und aufgearbeitet wurde das vom Internationalen Konsortium investigativer Journalisten. Der Anstoß dazu kam unter anderem von Frederik Obermeier, der als Teil des Investigativteams der Süddeutschen Zeitung diese Panama Papers Enthüllung mit initiierte und koordinierte. Frederik Obermeier hat mit Steuerleaks Erfahrungen und zum Beispiel auch an den Offshore-Leaks, Luxemburg-Leaks oder Swiss-Leaks mitgearbeitet, und ich habe gestern mit ihm darüber gesprochen, wie sich jetzt die Arbeit mit Leaks im Laufe der Zeit geändert hat und jetzt noch mehr ändern kann vielleicht, wo es prominente Beispiele eben für diese vergifteten Leaks gibt, also Enthüllungen, die zu großen Teilen wahr sind, aber eben auch gezielte Falschinformationen enthalten können. Und meine erste Frage gestern war, wie diese neue Spielart der Tainted Leaks das Phänomen Leaks generell verändert.
Ich glaube, es ist kein neues Phänomen, offen gesagt. Ich glaube, wenn man sich auch irgendwie eine Zeit, bevor es die großen Leaks, die Gigabyte- und Terabyte-Leaks gab, wo was per mündlicher Weitergabe quasi geleakt wurde, indem ein Informant einem Journalisten was erzählt hat, ich glaube, auch dort gab es schon sowas wie Tainted Leaks. Es gab Personen, die in ein 90% wahres dann doch eine falsche Information eingebaut haben, um entweder den Journalisten zu diskreditieren oder zum Beispiel einen politischen oder wirtschaftlichen Gegner. Deswegen, glaube ich, war es nur ein bedauerlicher, aber auch ein irgendwie natürlicher Schritt, dass es in dem Zeitalter der digitalen Leaks auch Einzug gehalten hat.
Aber glauben Sie, dass es damit zu Ende ist oder dass es noch andere Spielformen geben wird? Also wie zum Beispiel jemand, der angeblich von einem Leak betroffen ist, leakt selber etwas, um wiederum andere Sachen zu verdecken? Muss man mit sowas auch rechnen?
Ich glaube, dass es sich mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen und Behörden durchaus Gedanken machen, wie sie auf Leaks reagieren können. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann auch eine Spielart sein könnte, mit einer Art Gegenleak zu reagieren, um quasi das Leak auf eine Art publizistisch zu bekämpfen. Ich glaube, wir als Journalisten werden damit auch umgehen können, genauso wie wir mit Leaks und auch zum Teil ja, vergifteten Leaks umgehen können.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das Neue ist aber tatsächlich diese Terabyte, also einfach diese Unmengen an Daten. Was wird dadurch erschwert?
Durch die schiere Größe der derzeitigen Leaks. Ich meine, wir haben vor ein paar Jahren waren noch die größten Leaks so ein paar hundert Gigabyte. Jetzt sind wir schon im Terabyte-Bereich. Ist es nahezu unmöglich für einen einzelnen Journalisten und auch für eine Gruppe von Journalisten, jedes einzelne Dokument eines solchen Mega-Leaks zu prüfen. Wenn man zum Beispiel auf die großen Leaks der Vergangenheit schaut, sind das, wenn man es ausdrucken würde, immer Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Seiten Dokumente. Dort jede Seite anzuschauen und zu überprüfen, ist nahezu unmöglich. Deswegen ist natürlich auch das Risiko, dass eine Seite mal untergejubelt wird, also dass eine Seite gefälscht ist in einem Haufen von Millionen authentischer Dokumente, das steigt natürlich.
Das heißt, dann kann man aber auch davon ausgehen, wenn Sie so ein großes Leak bekommen, dann wird nicht alles durchsucht und dann sozusagen das Beste rausgenommen, sondern man greift sich den Fakt, den man zu sehen bekommt, in der Kürze der Zeit sozusagen, und nimmt dann den. Ist dann in dem Ausschnitt von einem Leak, den man nimmt, kann man da aber sicherstellen, dass die Informationen korrekt sind? Und wenn ja, wie machen Sie das?
In der Praxis heißt es für uns bei der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, dass wir jede Information, die wir aus einem Leak ziehen und die wir auch nutzen für unsere Berichterstattung, dass wir die einem Prüfungsprozess unterziehen. Dass wir schauen, können wir die Authentizität durch andere Quellen bestätigen, durch öffentliche Datenbanken, durch Gerichtsurteile oder zum Beispiel auch durch menschliche Quellen, die uns bestätigen können, den Inhalt bestätigen können. Und dann kurz vor der Veröffentlichung gibt es dann natürlich auch den letzten Art Check, in dem wir nämlich die Personen oder Behörden, über die wir schreiben, anschreiben und in langen Listen ihnen auch Dinge vorhalten, wie man im Jargon sagt. Das sind dann so Sätze wie, ist es korrekt, dass Sie am so und so vielten eine E-Mail an Herrn so und so mit der E-Mail-Adresse so und so geschrieben haben, in der Sie Zitat und dann das Zitat geschrieben haben. wenn man da, also das ist doch die letzte Möglichkeit. Und da gibt es durchaus in der Praxis oft Fälle, wo man dann nach so einem Vorhalt dann auch Teile dann einfach weglässt, weil man sich nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass dieser Teil authentisch ist. Aber ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass die journalistische Verantwortungsbewusstsein genau das gebietet, dass man da sehr, sehr vorsichtig ist und nur die Dinge und Informationen veröffentlicht, die man auch gegenchecken kann.
Jetzt ist ja für mich als Nutzerin oder Nutzer trotzdem so, dass es schwer nachzuvollziehen ist. Also ich fand das bei den Panama Papers zum Beispiel sehr eindrucksvoll. Da kamen ja die Nachrichten raus und dann wurde sofort aber auch kritisiert, naja, das ist aber nur so ein kleiner Ausschnitt und warum wurden jetzt ausgerechnet diese Personen ausgewählt, die da oder Institutionen, die da beobachtet wurden. Und als Konsument habe ich dann diese beiden, also ich habe die Leute, die über das Leak berichten und sozusagen die Kritik daran und ich kann mich ja gefühlt jetzt eigentlich nur dafür entscheiden, einem zu glauben oder habe ich eine andere Wahl als Konsument, irgendwie zu erfahren, wer jetzt die Wahrheit sagt?
Ich glaube, man braucht natürlich erstmal ein Grundvertrauen in Qualitätsmedien. Dieses Grundvertrauen müssen wir als Journalisten uns natürlich auch erarbeiten. Und das heißt aber auch bei solchen Leaks, dass wir auch dieses Vertrauen nicht immer nur voraussetzen können, sondern das hat bei den Panama Papers zum Beispiel auch geheißen, dass wir nicht nur Artikel veröffentlicht haben, sondern dass wir für die entscheidenden Stellen, wo die Knackpunkte einer Geschichte, auch dann die Originaldokumente veröffentlicht haben. Wir haben uns aber gleichzeitig auch dagegen entschieden, diesen ganzen Datenberg zu veröffentlichen, was damals 2,6 Terabyte waren, eben aus genau diesem Grund, dass wir nicht jede Seite überprüfen können, dass wir nicht die Authentizität jeder Seite garantieren können, das ist der erste Punkt. Und zweitens, dass wir auch nicht das öffentliche Interesse in jeder Seite sehen. Ich finde, der erste Schritt der Überprüfung ist immer erstmal, ist es authentisch, können wir es überprüfen? Und wenn da die Antwort lautet ja, dann ist die zweite Frage, besteht denn ein öffentliches Interesse daran, dass genau dieser Tatbestand öffentlich wird? Und wenn da die Antwort auch wieder ja lautet, ist es in meinen Augen sogar die Pflicht eines jeden Journalisten, darüber zu berichten.
Jetzt haben wir aber gelernt, sozusagen, dass Leaks, also jetzt in der jüngsten Vergangenheit, auch eingesetzt werden für andere Ziele, als nur eine bestimmte Position oder ein bestimmtes Geheimnis an den Tag zu bringen. Das heißt, für jemanden, der darüber berichtet, müsste ja vielleicht auch die Motivation eine Rolle spielen. Also warum hat der Informant mir jetzt dieses Leak zugespielt? Unterscheiden Sie da zwischen guten und schlechten Leaks nur aufgrund der Motivation auch?
Offen gesagt sollte in meinen Augen die Motivation eines Überbringers nicht wichtiger sein als die Botschaft selber. Sprich, wenn die übergebenen Daten authentisch sind, also man sie überprüfen kann, dass sie nicht gefälscht sind und öffentliches Interesse besteht, dann spielt es für mich erstmal keine Rolle, was für eine Motivation die Quelle hat. Ob es pure Rache ist, ob es eine private Fehde ist, ob es eine arbeitsrechtliche Schlacht ist oder womöglich irgendwelche Geheimdienste irgendwas lancieren wollen. Ich glaube, es wäre sogar fahrlässig oder es wäre auch falsch, wenn wir als Journalisten dann jetzt aufgrund von dem Überbringer darüber urteilen, ob wir jetzt dann eine Nachricht oder eine Information veröffentlichen, wohlgemerkt eine Information, die wir überprüfen konnten. Das halte ich für falsch.
Das heißt, Sie lehnen Leaks gar nicht ab oder können Sie sagen, wann Sie Leaks ablehnen würden?
Ich würde einen Leak, wenn jemand auf mich zukommt und mir Informationen anbietet, für die er wohlgemerkt kein Geld will, weil wir zahlen kein Geld für Informationen, dann würde ich immer erstmal sagen, ja, schaue ich mir an. Und dann würde für mich so ein ganz normaler Prozess losgehen. Ich würde schauen, ist das Material authentisch? Kann ich es überprüfen? Und dann ist aber wirklich die Frage, ist es von öffentlichem Interesse? Und wenn das Überthema von öffentlichem Interesse ist, ist dann auch immer noch die Frage, muss jede einzelne Information daraus öffentlich werden? Wenn man sich zum Beispiel anschaut, vor einigen Jahren hat WikiLeaks mal Informationen der saudischen Regierung veröffentlicht, die die saudische Regierung über ihre Bürger sammelt. Das fand ich an sich ein spannendes Thema, weil es gezeigt hat, wie sehr dieser Staat seine Bürger überwacht und ihnen misstraut. WikiLeaks hat aber in diesem Zusammenhang auch Informationen veröffentlicht, wo es zum Beispiel darum ging, dass der Staat Informationen gesammelt hat, welcher Bürger zum Beispiel homosexuell ist. Was es in einem Land wie Saudi-Arabien sehr, sehr schnell zu einem Problem werden kann, wenn es öffentlich wird, dass man zum Beispiel mit den Nachbarn Probleme kriegen kann. Und da wäre für mich der Punkt gewesen, das Oberthema fand ich berichtenswert, aber diese Details, die hätten in meinen Augen nicht veröffentlicht werden dürfen.
Dann noch ganz kurz die letzte Frage, was wünschen Sie sich für als nächstes Leak?
Boah, da gibt es so viele. Ich würde mir ganz persönlich nach so vielen Steueroasen-Leaks noch ein Leak aus einer der größten Steueroasen oder der wichtigsten wünschen, nämlich aus einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika, zum Beispiel aus Delaware, Nevada oder auch aus einem Überseeterritorium Großbritanniens, nämlich den britischen Jungferninseln. Ich denke aber auch, dass es im Bereich von Geheimdiensten noch sehr, sehr viel im Argen liegen könnte und hoffe auch, dass es da womöglich, während wir jetzt reden, schon Mitarbeiter gibt, die, wenn sie den Missstände sehen, sich überlegen, wie sie diese öffentlich machen könnten und womöglich Journalisten Material zuspielen könnten, die Missstände belegen.
Also, liebe Geheimdienstmitarbeiter und Steueroasenbetreiber, wir wären sehr interessiert an Ihren Leaks. Also sowohl wir hier bei breitband@deutschlandfunkkultur.de als auch Frederik Obermeier vom Investigativteam der Süddeutschen Zeitung, mit dem ich gestern über die vergifteten Leaks gesprochen habe. Vielen Dank dafür.
Schönes Beispiel für einen gelungenen Karrierewechsel. Mirror Duel war erst ein Vlogger, also jemand, der auf YouTube Videos veröffentlicht hat mit banalen Tagesthemen und damals noch Justin Bieber Frisur. Heute ist er ein jugendlicher Bohemian mit relativ experimenteller und schön anzuhörenden Indie-Pop-Musik. Zum Beispiel, wie wir hier gerade gehört haben, She Was Alone.
Breitband, Medien und Meinungen.
Die Themen, die uns in dieser Woche sonst noch so beschäftigt haben, mit und von Tim Wiese. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Markus.
Zum Beispiel hat ja der Presserat nachgebessert. Du hast ja schon mal im März über die Änderung des Pressekodex berichtet. Da ging es um die Nennung der Herkunft von Straftätern. Die sollte, so hieß es damals, nur erfolgen, wenn ein begründetes öffentliches Interesse besteht. Das ist ja eine sehr schwammige Formulierung, die damals auch kritisiert wurde. In dieser Woche hat der Presserat jetzt reagiert und ist konkreter geworden. Was hat sich denn getan?
Ja, du hast es gesagt, es gab eine große Diskussion deswegen. Viele haben sich gefragt, wo bitteschön fängt denn dieses öffentliche Interesse an und wo hört es dann wieder auf? Deshalb hat der Presserat jetzt die Richtlinie um Leitsätze ergänzt, um Journalistinnen und Journalisten konkrete Beispiele an die Hand zu geben. Da wird auch auch die Kölner Silvesternacht von vor anderthalb Jahren angeführt. Da hätte ein begründetes öffentliches Interesse bestanden, weil die Straftaten aus einer größeren Gruppe heraus von Menschen gleicher oder ähnlicher Herkunft begangen wurden. Auch bei besonders schweren oder außergewöhnlichen Straftaten sei die Nennung der Zugehörigkeit der Täter angebracht. Hier wird der Anschlag auf den Bus von Borussia Dortmund genannt. Oder wenn es um Drogenhandel von Mitgliedern einer bestimmten Gruppe geht oder Clanstrukturen erst gewisse Verbrechen überhaupt ermöglichen, Stichwörter Ehrenkodex und Solidaritätszwang. Das sind einige Punkte. Ein Link zu allen Leitsätzen mit weiteren Beispielen gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Grundsätzlich soll aber gelten, dass die ethische oder religiöse Zugehörigkeit in der Regel nicht genannt wird, weil die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Vielleicht ist es aber auch nochmal wichtig zu sagen, der Pressekodex, das ist jetzt ja kein Gesetz, also spricht auch keine Verbote aus.
Das heißt aber auch sozusagen, wir als Journalisten können jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja, das hat der Presserat so und so und schon, sondern wir müssen nach wie vor abwägen.
Genau, und es gibt da auch noch eine Hilfestellung vom Presserat mit auf dem Weg. Er schreibt nämlich, stets hilfreich ist es, wenn Leser die Entscheidung der Redaktion aus dem Beitrag selbst heraus nachvollziehen können.
Das wiederum kann ich nachvollziehen. Wenig hilfreich dagegen ist für viele das geplante Netzwerkdurchsetzungsgesetz, so ein schöner Name. Die große Kritik an dem Entwurf von Justizminister Heiko Maas war hier auch mehrfach schon Thema. Betreiber von Internetplattformen sollen ja verpflichtet werden, innerhalb von 24 Stunden offensichtliche Hasskommentare und Falschmeldungen zu löschen. Sonst droht ihnen ein Bußgeld in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro. Und viele sehen da die Meinungsfreiheit in Gefahr, weil private Akteure ja dann über die Zulässigkeit von Inhalten auf ihren Plattformen entscheiden sollen. Und dann ist die Befürchtung, na gut, dann wird lieber zu viel gelöscht, dann ist man lieber übervorsichtig, weil man will sich ja keinen juristischen Ärger einhandeln und dann diese 50 Millionen Euro zahlen. Mhm. Nun hat der Professor für Medienrecht Marc Liesching diesen Entwurf auseinandergenommen. Er stellt sogar die ganze Grundlage des Gesetzes in Frage. Wie das denn?
Ja, der Medienrechtler kritisiert, dass für die angebliche Notwendigkeit des Gesetzes eine wenig aussagekräftige Studie herangezogen wird. Eine Untersuchung nämlich von Jugendschutz.net. Die haben geschaut, wie schnell Twitter, Facebook und YouTube gemeldete strafbare Inhalte überprüfen und löschen. Allerdings ging es dabei immer nur um zwei Straftatbestände, nämlich Volksverhetzung und die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sieht aber 22 weitere Straftatbestände vor. Das heißt, wahrscheinlich liegen dem Bundesjustizministerium gar keine Erkenntnisse vor, wie lasch oder gewissenhaft in den anderen Fällen die Kontrolle bei den Portalen funktioniert hat. Der Medienrechtler fragt sich deshalb, auf welcher juristischen Sorgfalt die Erkenntnisgrundlagen zu dem Entwurf beruhen.
Man möchte beinahe meinen, man möchte vom Gesetzgeber verlangen, dass er genauso sorgfältig ist, wie es er von den Netzwerkbetreibern irgendwie jetzt fordert. Interessant könnte vielleicht auch noch sein, dass es eine neue EU-Untersuchung gibt. Dort wurde dieses Löschverhalten von Plattformbetreibern nämlich überprüft. Mit welchem Ergebnis?
Facebook, Twitter und YouTube löschen doppelt so viele beanstandete Beiträge wie noch vor 6 Monaten. Besonders rigoros fällt übrigens die Reaktion auf aus Deutschland gemeldete Hasskommentare aus. Da kann man auch nur sagen, Nachtigall, ich hör dir trapsen. Ne? Von ihnen wurden 80% gelöscht. Allerdings in 4 von 10 Fällen haben sich die Betreiber der Plattform EU-weit gar nicht gezuckt. Insgesamt hat Facebook bei dem Vergleich am besten abgeschnitten.
Na, wenn wir mal schauen, was damit passiert und wie das Netzwerk durchgesetzt wird. Ich hätte jetzt ganz zum Ende, Tim, noch eine kleine Frage. Hättest du vielleicht noch eine Zeit für ein kurzes Kaffee für?
Die Zeit, die bleibt auf jeden Fall. Denn zu der wirren Buchstabenkombi aus einem Tweet von Donald Trump ist ja mittlerweile eigentlich alles gesagt und geschrieben worden. Vielleicht ganz kurz für alle, die Trump auf Spam gesetzt haben oder Medienfasten betrieben haben in der letzten Woche. Also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat Donald Trump getwittert, despite the negative press, Kofi-Fee. Ja, und das Ganze stand dann 6 Stunden online. Jeder hat sich dann betroffen gefragt, was wollte uns damit jetzt wieder sagen? Und da gab es eben verschiedene Antwortmöglichkeiten und kreative Lösungsvorschläge, was das bedeutet. Das Portal media.de hat ausgewertet, dass der Kofi-Fee-Tweet übrigens der erfolgreichste von Trump, also mit der größten Reichweite in den letzten 3 Monaten war.
Und ich glaube ja tatsächlich, das ist kein Zufall, weil auch wenn ich jetzt Spielverderber bin, es gab danach einen Tweet von jemand, ich habe den nur gesehen, ich habe nicht mir die Quelle leider vor Ort, aber der meinte so ungefähr, okay, 54 Millionen Mal wurde Kofi-Fee erwähnt, 2,5 Millionen Mal der Ausstieg aus dem Klimaabkommen von Paris und vielleicht war das tatsächlich dann so der Plan irgendwie. Ja. Über diese kreativen Erklärungsversuche können Sie übrigens abstimmen unter @breitband bei Twitter. Wir haben da eine kleine Abstimmung vorbereitet.
Mein Favorit ist ja der Rechercheerfolg, muss man an dieser Stelle sagen, vom Kollegen Arndt Zeigler. Er hat nämlich das Sammelbildchen eines Fußballers ausgegraben und getwittert. Und dieser Mann, der heißt tatsächlich Emmanuel Kofi-Fee.
Unfassbar. Ja. Und vielen Dank für diese Medienmeinungen und Kofi-Fees.
Tim Wiese. Wenn Sie die passenden Links und Erklärungsversuche nochmal selber anklicken wollen, das können Sie gerne unter breitband.deutschlandfunkkultur tun. Das ist unsere Seite und dort finden Sie auch den nächsten Track, den wir jetzt auch hier hören, nämlich Gnomisch des indischen Produzenten-Duos Scholes. Den gibt es da auch zum Download.
What you seem to be.
Gnomisch ist das von Scholes und passt vom Sound her so ein bisschen zum nächsten Thema, das wir jetzt haben. Und das beginnt mit einem Geständnis von mir. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss Ihnen gestehen, ich moderiere nicht nur die Sendung, ich bin auch verloren und verdammt und außerdem schlechter Umgang für die Kinder. Warum? Ich spiele Computerspiele. Ich mache das sogar beruflich. Für die Sendung Kompressor und Breitband hier beim Deutschlandfunk Kultur rezensiere ich digitale Spiele und damit begebe ich mich in Gefahr, habe ich gelernt. Zumindest, wenn man der American Psychological Association und der Weltgesundheitsorganisation WHO glaubt, die gerade Online-Spielsucht in den Katalog psychischer Störungen aufnehmen wollen. Und damit nicht genug, ich bin auch noch regelmäßiger Nutzer von Twitter, Instagram und Messengern auf dem Smartphone, also ein schlechtes Beispiel für Kinder, denn eine neue Studie im Auftrag der Drogenbeauftragten. Die Blickstudie stellt einen signifikanten Zusammenhang her zwischen der Nutzung digitaler Medien und dem, dass, ich überspitze es mal, Kinder dick und doof werden. Was genau dahinter steckt, hatte Pia Rauschenberger und Theresa Sickert für uns zusammengefasst.
Breitbandbesprechung.
Tja, jetzt habe ich ein kleines Versehen hier. Da muss ich nochmal kurz zurückgehen. Einen kleinen Moment bitte.
Wenn in dem Katalog der Diagnosen der Weltgesundheitsorganisation irgendwann tatsächlich Online-Spielsucht steht, dann gibt es damit eine neue Patientengruppe, die offiziell in therapeutische Behandlung gehört. Die Online-Junkies. Damit rücken auch Warnsymbole auf Verpackungen von Videospielen in greifbare Realität. Die WHO arbeitet zusammen mit der American Psychological Association, kurz APA, an der Aufnahme dieser neuen Diagnose. Die APA ist nicht nur der weltweit größte Fachverband für Psychologen, sondern auch der einflussreichste. Der Verband setzt internationale Standards in der Forschung und Behandlung. Trotzdem ist die Idee einer Online-Spielstörung, Internet Gaming Disorder, umstritten. Der US-amerikanische Forscher Christopher J. Ferguson bezeichnet das Vorgehen sogar als moralische Panik. Gründe genug hat er dafür. Allein, was genau ein Online-Spiel sei, ist nicht definiert. Und auch ansonsten scheint es wenig Belege für die Krankheit zu geben. Ein Leidensdruck bei Betroffenen lässt sich nur in seltenen Fällen feststellen. Ein wichtiges Kriterium für eine psychische Krankheit. Auch andere Kriterien der APA werden kritisiert. So sei nicht klar, was Objekt und Auslöser der Sucht seien. Das Spiel, das Online-Sein als solches? Und welche Persönlichkeits- oder äußeren Faktoren spielen für ein Online-Suchtverhalten eine Rolle? In Deutschland geht es währenddessen gerade ums Klicken, Daddeln und Liken. Für die Blickstudie wurden mehr als 5000 Eltern und deren Kinder zum Umgang mit digitalen Medien befragt. Ein Ergebnis der Studie? Je mehr die Kinder am Smartphone oder Computer sitzen, desto schlechter können sie sich konzentrieren. Nicht nur sie, auch ihre Eltern stehen im Verdacht, abhängig zu sein. Laut der Studie haben Kinder eher Fütter- und Einschlafstörungen, wenn die Eltern digitale Medien nutzen, während sie ihre Kinder betreuen. Besonders stehen mal wieder die Mütter im Verdacht, Unheil über die Gesellschaft zu bringen, weil sie aufs Handy schauen, während sie ihre Säuglinge stillen. Ein Vorwurf ist, dass der Blick für die Kinder verloren geht, dass die Kinder sich nicht mehr von der Mutter gesehen fühlen, wenn sie während des Stillens am Smartphone beschäftigt ist. Blicke zwischen Müttern und Kindern gelten als Motor für die Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern. Aber kann die Gesellschaft erwarten, dass Frauen ihr Handy wegwerfen, sobald sie Kinder bekommen? Vielleicht kommt es nicht darauf an, ob Eltern Smartphones besitzen oder Kinder und Jugendliche nach der Schule zur Entspannung zocken, sondern wie sie es tun und ob sie ihre Grenzen dabei kennen. Wie viel Sorge um digitale Süchte ist also angebracht?
Und genau das wollen wir jetzt Bert Tewild fragen. Er ist Oberarzt an der Ambulanz der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des LWL-Universitätsklinikums der Ruhr-Universität in Bochum, Mitbegründer des Fachverbands Medienabhängigkeit und hat den Online-Ambulanz-Service zur Diagnostik und Beratung von Internetsüchtigen entwickelt. Und er saß auch im Beirat der Blickstudien, ist jetzt bei uns hier zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ich muss erst mal eine Grundsatzfrage stellen, weil man bei diesen ganzen Mediensuchtgeschichten ja immer sozusagen von Krankheitsbildern, ich benutze das jetzt auch mal in Anführungszeichen, spricht. Und wenn man jetzt jemand sei fernsehsüchtig, dann meint man eigentlich nicht, das Fernsehen hat ihn süchtig gemacht, sondern dann meint man, da hat jemand die Kontrolle über sein Leben verloren, formuliere ich mal salopp, und guckt deswegen zu viel Fernsehen. Wenn jemand in seine Modelleisenbahn in den Keller geht und da tagelang und wochenlang spielt und nicht mehr mit jemand anderem Kontakt aufnimmt, würde man auch nicht sagen, er ist modelleisenbahnsüchtig. Also nicht, man würde nicht die Modelleisenbahn dafür verantwortlich machen. Früher hat man von Romansucht gesprochen, was ja auch Quatsch ist. Man könnte also mit der Krankheit eigentlich meinen, die liegt im Menschen, nicht im Medium. Wieso werden dann digitale Medien überhaupt so gesondert behandelt?
Es sind immer mehrere Faktoren, die zu einer Abhängigkeit führen. Das ist bei den stoffgebundenen Erkrankungen ganz genauso. Also niemand wird nur deshalb Alkoholiker, weil es Alkohol gibt. Es gibt aber auch, ich glaube, in Deutschland ungefähr nur 5%, die überhaupt keinen Alkohol trinken. Und wir wollen Alkohol nicht verbieten, aber wir wissen, bis zu einem gewissen Alter ist es sinnvoll, ihn nicht zu nutzen. Und wir wissen eben, dass er abhängig machen kann und wirklich sehr, sehr viele Menschenleben jedes Jahr kostet. Das ist Gott sei Dank bei der Internetabhängigkeit nicht so extrem. Aber wir wissen, dass tatsächlich bestimmte Dinge im Internet süchtig machen können. Das sind vor allen Dingen Computerspiele, Cybersex und bis zu einem gewissen Grad auch soziale Medien. Und da müssen wir hinschauen. Natürlich sind es noch andere Faktoren wie Persönlichkeitsfaktoren, die eine Rolle spielen, Gesellschaftsfaktoren, die eine Rolle spielen. Anders mal gesagt, ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit Internetsüchtigen.
Ich möchte trotzdem sagen, gleich reinfragen. Also weil bei Alkohol kann man ja sagen, der hat körperliche Folgen und sagen, er verändert die Wahrnehmung. Aber was macht denn an Computerspielen süchtig?
Ja, Glücksspielsucht ist ja auch eine Verhaltenssucht, die anerkannt ist, da ist auch kein Stoff beteiligt. Wir wissen aber, dass im Gehirn das Belohnungssystem ähnlich angesprochen wird wie bei der Alkoholsucht zum Beispiel. Und bei den Computerspielen ist es tatsächlich ähnlich wie bei den Glücksspielen, dass bestimmte Gewinne im Spiel, bestimmte Geräusche, die damit verbunden sind, die Möglichkeit letztendlich auch bestimmte Items sogar in Geld umzusetzen, was manche Spiele mehr oder weniger legal möglich machen, dass das ähnliche zu ähnlichen Effekten führt.
Aber da muss man ja auch wiederum sagen, bei Glücksspiele sind eine ganz bestimmte Art von Spielen, die funktionieren. Computerspiele ist ja ein Medienbegriff. Und sozusagen Computerspiele, wo es Gewinne gibt, die gibt es zwar viel, aber das ist ja bei weitem nicht alle. Ist das denn nicht eine unzulässige Verkürzung?
Da gebe ich Ihnen insofern recht, als dass nicht alle Computerspiele abhängig machen. Besonders abhängig machen Rollenspiele, Strategiespiele und Shooter, insbesondere dann, wenn die Spielwelten und die Mitspielermasse fast unendlich groß ist, also immer weiter wächst. Insbesondere dann, wenn das Belohnungssystem besonders stark angesprochen wird und wenn Geld im Spiel ist. Das heißt, die Nutzer spielen genau diese Karte aus. Die wissen, Glücksspiele machen süchtig, also wenn dann auch noch Geld im Spiel ist. Und diese Elemente finden zunehmend Eingang in diese Spiele. Welche Spiele zum Beispiel so gut wie gar nicht abhängig machen, sind die eher narrativen Spiele, die eine Geschichte erzählen, die einen Anfang und ein Ende haben. Offline-Spiele generell machen meistens nicht abhängig. Aber Online-Spiele sehr wohl und das zunehmend.
Aber da muss ich nochmal fragen, weil es gibt ja kaum Rollenspiele und Strategiespiele, wo Geld ausgeschüttet wird. Inwiefern spielt das da eine Rolle?
Na, die meisten, also die neuen Spiele, die besonders erfolgreich sind, die operieren ja so, dass man Free-to-Play, also einfach losspielen kann erst einmal auf dem Browser und dass man umsonst spielen kann und dass man irgendwann so angefixt ist von dem Spiel, dass man dann auch bereit ist, Geld einzusetzen. Das heißt, ich habe einen Patienten gehabt, der zum Beispiel in einem Spiel 80.000 Euro eingesetzt hat und verloren hat, ähnlich wie ein Glücksspieler. Und da kann man durchaus dann auch Geldwerte, Items wie Schwerter, Zauberkräfte, Pässe für bestimmte Spielebenen durchaus auch verkaufen. Und das wird auch zunehmend gemacht. In Deutschland ist das wird das etwas restriktiver gehandhabt, aber eigentlich schaut der Gesetzgeber genauso wie bei den Online-Glücksspielen selbst nicht hin.
Ich will noch mal kurz zu der Studie kommen, um die es da auch ging. Die WHO will das ja als sozusagen offiziell klassifizieren, in den Katalog psychologischer Störungen aufnehmen. Mal abgesehen von der Diskussion davon, was würde das denn bedeuten, wenn das passiert?
Ich glaube, dass das gar nicht so viel verändern wird. Ich behandle seit 15 Jahren Patienten. Ich habe noch nie Probleme mit den Krankenkassen bekommen. Die haben das selbst längst akzeptiert, dass dieses Störungsbild existiert und dass es da Handlungsbedarf gibt und dass es schlimm ist, wenn man diejenigen eben nicht einer Behandlung zuführt. Insofern haben wir da eine Rechtssicherheit dann, wir haben mehr Möglichkeiten, Forschung zu machen und wir brauchen auch noch mehr Forschung, um besser das nachzuweisen, was noch nicht nachgewiesen ist. Aber wir sind da schon auf einem sehr guten Weg. Die ersten Kriterien gibt es von der APA, Sie haben es gesagt, und jetzt wird sie bald auch vom ICD-11, also von der WHO geben. Da habe ich gestern noch mit einem Kollegen gesprochen, der genau dort in den entscheidenden Gremien mitsitzt, mit Einfluss ausübt, was aus meiner Sicht auch hochgradig wichtig ist.
Jetzt noch zu der anderen Studie, über die wir auch gesprochen haben, die Blick-Studie. Da wird ja sozusagen, also was da viel unterstellt wurde von Kritikern, ist, da wird eine Kausalität hergestellt zwischen Online-Medien und sozusagen negativen Effekten. Wenn man sich die Präsentation angeguckt hat, die mittlerweile gar nicht mehr online ist, da steht ja signifikanter Zusammenhang. Was bedeutet das und ja, ist das haltbar?
Also diese Studie untersucht tatsächlich vor allem Korrelationen, das heißt Beziehungen. Und weniger Kausalitäten. Das, was an Kausalitäten so in der Presse rumging und in sozialen Medien rumging, das hat zum Teil etwas damit zu tun, dass es zu Vereinfachungen gekommen ist. Nicht so sehr bei der Präsentation der Studie, sondern in den Artikeln selbst. Ich finde, da ist eine Schwarzmalerei in der Diskussion da, die ich hochgradig problematisch finde, ehrlich gesagt, auch in Ihrem Beitrag gerade. Es ist so, als sei ein Medium entweder ganz schlecht oder nur ganz gut. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, einen verantwortungsbewussten Umgang damit zu finden. Dafür brauchen wir Längsschnittstudien und das ist wirklich wichtig, natürlich Kausalitäten rauszufinden und wir hoffen auch, dass wir jetzt aufgrund dieser Blickstudie endlich eine Längsschnittstudie planen können, die genau diese Fragen noch besser beantworten kann. Und da sind natürlich Wissenschaftler wie wir auch in der Bringeschuld.
Da finde ich jetzt gerade sehr spannend, dass quasi immer dem anderen vorgeworfen wird. Er würde das negative Bild von den Online-Medien zeichnen. Noch mit der Bitte um eine kurze Antwort ganz zum Schluss. Müssen wir jetzt von Computerspielen und Online-Dingen Angst haben oder was schlagen Sie vor?
Nein, die digitale Revolution ist da. Wir stehen am Anfang, sie ist super. Ich mag meine Computer, ich spiele auch Computerspiele. Es geht darum, genau hinzuschauen, an welchen Orten, zu welchen Zeiten, zu welchen Gelegenheiten ist es sinnvoll, auch ohne digitale Medien zu leben. Und da müssen wir vor allen Dingen hinschauen, wenn es um die sogenannten Digital Natives geht, die eben nicht in eine digitale Welt hineingeboren werden, deren Bedürfnisse und Entwicklungsaufgaben erst einmal nur analog zu lösen sind. Das ist das Entscheidende aus meiner Sicht, da vorsichtig zu sein und peu à peu Kinder und Jugendliche an diese digitale Welt heranzuführen, damit sie verantwortungsbewusst damit umgehen können.
Das werden wir auch weiter im Auge behalten. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Bert de Wild. Vielen
Dank.
Something for gay and fair face. something down to a tear of despair. Won't cry over your bloody affair. Oh my gosh, the first look at it's coming in. Oh my gosh, the first cure that's coming. Years ago, years and never around. Watching before I hear a sound. Memory just to break it now. Hear voices, there's no one around. Where do I go when I'm feeling down? High tide, mid-afternoon. People flying, traffic boom. To believe, going home. No matter, fire on. Till I touch my luck above door. Catch the first look at it's coming in. Oh, catch the first cure that's coming. Years ago, used to hang around. Watching people running around this town. Memory just a craving now. Hear voices, there's no one around. Where do I go? And downs, run around, ups and downs. It's an everlasting beginning. Nothing's no mean on the horizon. On the horizon.
The Gift, Running Around This Town, hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur.
Breitband Podcast-Kritik.
Bei Podcasts sind die Fronten klar und sie scheinen verhärtet. Hier die Klischees. Auf der einen Seite gibt es die Journalisten, die mit Sprechertraining, Recherche und Schnitterfahrung und mit Hilfe hochwertiger Technik ihre Audiostücke hochprofessionell bauen. Und auf der anderen Seite gibt es die Laien, die mit viel Liebe und Leidenschaft in ihren WG-Zimmern ihre Podcasts produzieren. Beide haben ihre Fans und beide schauen jeweils auf die andere Seite herab. Das ist ja egal, solange sich die beiden nicht bekriegen, könnte man sagen, sondern sich damit begnügen, dass jeder seins macht oder ihrs. Und aber jetzt tut sich ein neues Popkulturphänomen auf. Naja, eigentlich müsste man sagen, ein altes Popkulturphänomen kehrt zurück. Aber jeder, wirklich jeder will darüber podcasten. Und unser Autor Heiko Bär glaubt, dass es deswegen zum unvermeidlichen Podcast-Showdown kommen wird.
Hello, Twin Peaks, die Mutter aller Mystery-Serien, das surreale Amalgam aus Soap Opera, Krimi und Comedy, ist nach 25 Jahren wieder da. David Lynchs Serie war in den 90ern vor allem eins. Neu.
Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks. It's 5 miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line. I've never seen so many trees in my life.
Special Agent Dale Cooper versucht in einer Kleinstadt den brutalen Mord an der Schülerin Laura Palmer zu lösen und trifft dort auf skurrile Bewohner, Seilschaften, Liebschaften, übersinnliche Phänomene, Parallelwelten, Eulen, sanft im Winde schwankende Douglas-Fichten. Und Cooper selbst ist ein charismatischer, sympathischer Liebhaber exquisiter Kaffeeköstlichkeiten.
Wait a minute. You know? This is, excuse me, a damn fine cup of coffee.
Die zweite Staffel der Serie litt dann unter offensichtlichem Desinteresse David Lynchs. Am Ende blieben viele Handlungsstränge offen. Nun betreten wir wieder diese Welt und werden dabei begleitet von einer Unzahl an Twin Peaks Podcasts.
Okay, everybody, welcome back to Wrapped in Podcast. We are now at episode 1.
Dies ist Wrapped in Podcast, nicht zu verwechseln mit Twin Peaks Unwrapped oder Wrapped in Plastic, a Twin Peaks Podcast. Nun ist die Serie Twin Peaks ein wahres Nerdfest. Insofern ist es konsequent, dass hier vor allem Fans und Freaks ungebremst in übelster Tonqualität tief einsteigen, in die, auch im Jahr 2017, nur schwer zu interpretierenden Stories und sich teilweise stundenlang in den Details und Interpretationen ergehen. Hier sieht man die Professionalisierung der Verbreitungsform Podcast. Es gibt so viel Konkurrenz bei diesem Thema, dass schlechte Soundqualität vielleicht das letzte Ausschlusskriterium wird.
There's a lot of podcasts out there that are, you know, strictly like just philosophical,
like very dry,
waxing poetic.
Yeah.
And we're all about fun here.
Im The Twin Peaks Podcast, nicht zu verwechseln mit dem A Twin Peaks Podcast, über den wir gleich noch sprechen, wird der heilige Ernst vermieden, mit dem David Lynch schon seit Jahren verhandelt wird. Und so wird das Format Laber-Podcast stark gemacht, indem es eine eigene Haltung entwickelt. Kurz gesagt, es wird gerne albern. Gerade im Bereich Feuilletonkultur eher selten. Trotz offensichtlich alberner Untertöne in Twin Peaks.
Jockey!
Hi!
Wie stark die Professionalisierung zunimmt, hört man dann beim Podcast Twin Peaks Rewatch.
I keep saying like Lynch-esque effect, but
it was so good. Well, like, yeah, when the box started to darken, it was legitimately creepy and inevitable. And I was like, okay, here we go. Some weird shit's gonna go down. Oh, I was so glad.
Mit ansteckender Euphorie graben sich zwei Videogames-Macher tief in die Details ein, mit eigener Perspektive und ohne Angst, auch mal ahnungslos oder überfordert zu wirken. Und genau das unterscheidet sie vom Profi-Podcast A Twin Peaks Podcast, den zwei Journalisten des amerikanischen Branchenblatts Entertainment Weekly betreiben.
Welcome to a Twin Peaks Podcast, a podcast about Twin Peaks. I'm Jeff Jensen, TV critic for Entertainment Weekly.
I'm Darren Franich, senior writer for Entertainment Weekly.
And Darren, we are joined for the second podcast that we're doing this week with a very special guest, ladies and gentlemen, Damon Lindelof, the co-creator of Lost and the co-creator of The Leftovers. How are you, Damon?
I am wonderful. Hello.
Abseits des Promi-Faktors, an diesem Podcast lässt sich beispielhaft nachvollziehen, wie die Grenzen zwischen Journalisten und Laien verwischen. Alle eint die unverhohlene Begeisterung, alle sind Nerds. Nur die Profis hadern noch mit Momenten scheinbarer Unsouveränität und Unwissenheit und legen sich ungern fest. Das ist angesichts einer derartig opaken und kryptischen Serie wie Twin Peaks dann fast rührend. Das Feld scheint sich jetzt zu bereinigen. Unterschiede machen letztlich nur noch die Charaktere der Podcaster und ihre Haltung. Und alles dank Twin Peaks.
Hello!
Ich für meinen Teil bin ja um jeden Twin Peaks Podcast froh, den es gibt, egal von wem er kommt. Die Serie ist nämlich für mich, der ich bis jetzt nur einen Lynch-Film gesehen habe, eine Ansammlung obstruser Ideenfetzen und keine Serien. Von daher freue ich mich über jede Erklärung. Das war es dann auch mit Breitband. Ich kann noch vermelden, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, abgestimmt haben und Covfefe ist anscheinend das neue Parfum von Ivanka Trump. Vielen Dank für Ihre Stimmen. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 mit André Momot. Online-affin sogar. Er wird nämlich mit dem Theaterregisseur Moritz Riesebeck über den Theaterabend Das Böse löschen sprechen, in dem es um philippinische Netzsäuberer geht. Vorher gibt es hier noch eine amerikanische Traditionsmusik, nämlich John Browns Dream von einem Album mit Demos der kalifornischen Bluegrass-Band The Echo Mountain Boys. Ich muss mich aber vorher noch verabschieden. Mein Name ist Markus Richter. Ich habe noch eine Nachricht für Sie. Lassen Sie sich nicht überwachen und machen Sie immer schön Ihre Backups. Tschüss! I'm gonna